Mit Wiedergeburt verbinden wir irgendwie mit Freiheit, Unbegrenztheit. Das Leben hier auf Erden hat kein Ende. Und diesem Kampf der Menschen ist man, wenn man in Indien ist, natürlich ausgesetzt. Und es gibt, wie gesagt, ganz viele Rituale, um sich von dieser Schuld, die den Hindus auch bewusst ist, frei zu waschen. Also denen passieren auch ständig Dinge, die haben ein ähnliches Wertesystem natürlich wie wir. Aber die versuchen halt eben davon loszukommen und sie haben irgendwie keine Möglichkeit. Man kann sich das vielleicht vorstellen, wie wenn man in ein Kaugummi reingetreten ist. Das Ding klebt am Schuh und man kriegt es nicht los. Ja, egal wie man sich bemüht, wenn man so eine schöne weiße Sohle hat und man schaut ein Jahr später noch drauf, man hat alles versucht, es ist immer noch Rückstände da. Vielleicht kennt ihr auch in eurem Leben noch andere Dinge, die so Spuren hinterlassen, wo man nicht von loskommt. Zum Beispiel Baumharz, wenn man einen Baum gefällt hat. Ja, man räumt die von einer Tanne oder sowas dann die Äste zur Seite, dann hast du dieses Harz am Finger und du kriegst es dann an der einen Finger ab und dann hast du es am anderen hängen. Ja, oder andere Dinge, die man einfach nicht los wird, Klebstoff. Man zieht es auf der einen Seite ab, ist dann froh, dass es weg ist und hat es dann aber am Finger, versucht es dann hier abzumachen, hat es an der anderen Hand. So ist das mit der Schuld, wenn die nicht vergeben wird. Es muss etwas geben, um das abzugeben. Es muss irgendwo etwas geben, wo man Schuld loswerden kann, wo sich Schuld auflöst. Wenn sich Schuld nicht auflöst, wenn Schuld nicht vergeben wird, dann bleibt sie Existenz. Man kann die nur von einer Seite auf die andere schieben oder von einer Person auf die andere schieben. Und das passiert im Hinduismus halt eben auch. Man will mit der eigenen Schuld nichts zu tun haben. Man versucht es irgendwie abzuschieben auf jemand anders und stellt fest, irgendwann kommt die wieder zurück. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht aus der Bibel und da versucht auch jemand durch Rituale seine Schuld loszuwerden. Wenn ihr mögt, könnt ihr mal aufschlagen, ist Matthäus 27, die Verse 15 bis 26. Da ist der Pilatus und der steht vor der Menschenmenge und sagt, wen soll ich euch freigeben? Den Barabbas? Einen Mörder, der einen Aufruhr verursacht hat? Oder soll ich euch Jesus freigeben, der seiner Ansicht nach schuldlos ist? Wir können uns den Bibeltext ja mal gemeinsam durchlesen. Matthias, kannst du den mal einblenden. Da steht, zum Fest aber hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber zu der Zeit einen berüchtigten Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen, welchen wollt ihr, wen soll ich euch losgeben? Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Und als er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Aber die Hohepriester und die Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollten. Da antworteten nun die Statthalter und sprachen zu ihnen, welchen wollt ihr? Wen von den beiden soll ich euch losgeben? Sie sprachen Barabbas. Pilatus sprach zu ihnen, was soll ich dann machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Sie alle sprachen, lass ihn kreuzigen. Er aber sagte, was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr, lass ihn kreuzigen. Da aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach, ich bin unschuldig am Blut dieses Mannes, seht ihr zu. Da antwortete das alles Volk und sprach, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Also eine gute Beispielgeschichte, nicht nur eine Geschichte, sondern etwas, was wirklich passiert ist. Da ist jemand, der wird schuldig an dem Tod eines unschuldigen Mannes. Pilatus hätte die Möglichkeit gehabt, das alles anders zu lösen, aber er hat dem Widerstand des Volkes gefolgt und hat diesen Jesus zu Tode verurteilt. Und dann kommt seine Frau und sagt, ich habe einen schlimmen Traum gehabt, du solltest mit diesem Mann, mit dem Tod von dem Mann nichts zu schaffen haben. Das wird eine Katastrophe werden. Und daraufhin wäscht Pilatus seine Hände. Wäscht seine Hände und sagt, Symboltat, wie die Hindus, die in den Ganges gehen und sagen, ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Ich bin frei von Schuld. Aber es ist nur eine Einbildung. Wir haben auf der Jugendsportarena auch diesen Bibeltext behandelt in den Kleingruppen und haben dann mal die Frage gestellt, ob es Leute gibt oder Teilnehmer gibt, die sich aufgrund von einer inneren Unreinheit, also die sich schmutzig fühlen innerlich, ob das mal dazu geführt hat, dass sie irgendwie sich äußerlich gewaschen haben. Und ganz viele haben gesagt, ja, sie haben sich teilweise irgendwie innerlich unrein gefühlt und haben das versucht, durch Waschen oder Duschen oder wie auch immer in den Griff zu bekommen. Niemand ist jetzt da ins Detail gegangen. Das sind ja auch oft sehr intime Geschichten, aber dieses Phänomen kennen wir auch von uns, dass wir sagen, wir haben irgendwas angestellt, irgendwas in unserem Leben ist passiert und wir versuchen damit klarzukommen und eine Sache ist irgendwie, es fühlt sich besser an, wir waschen uns die Hände oder wir duschen oder wie auch immer. Ich finde, es ist eine spannende Situation bei dem Pilatus, weil Pilatus gibt seine Schuld an wen weiter? Er gibt sie weiter an die Ältesten, an die jüdischen Führer. Und was machen die jüdischen Führer? Die sagen, ja, wir nehmen diese Schuld auf uns. Das heißt, Pilatus bildet sich ein, die Schuld ist weg, aber die Schuld ist nur verschoben auf jemand anders. Und wenn man Jesus nicht kennt, dann passiert genau das Gleiche. Wenn man Jesus nicht kennt und man weiß nicht, wo man Vergebung erfährt, dann passiert genau das Gleiche. Man fühlt sich belastet mit dem eigenen Fehler und was macht man? Man schiebt die Schuld auf jemand anderen. Weil nur so Entlastung passiert. Wir nehmen, auch wenn wir Jesus nicht kennen, ganz ungern Schuld auf uns. Wir geben, wenn wir Jesus nicht kennen, ganz selten zu, ja, das war mein Fehler. Warum? Weil wir dann mit dieser Schuld selbst, mit dieser Last selbst zu kämpfen haben, weil es ja diesen Effekt der Vergebung nicht gibt. Der Effekt der Vergebung ist, dass die Schuld verschwindet, dass Vergebung stattfindet. Die Schuld, die Sünde ist nicht mehr existent. Das haben wir gerade eben gefeiert. Deswegen haben sich die ersten Christen auch so intensiv daran erinnert, Brigitte sagte täglich, weil das für sie so was Besonderes war. Es war der erste Moment, wo Vergebung der Schuld tatsächlich in die Welt gekommen ist. Und ich finde, es ist ja auch herausfordernd, sich da immer wieder mit zu beschäftigen, auch als Christ. Also Schuld löst sich nicht auf. Und was ist jetzt bei der Geschichte mit Pilatus passiert? Die Ältesten sagen, okay, wir übernehmen diese Schuld, wir übernehmen die Sünde, gar kein Problem, Pilatus, du bist frei. Aber was tun sie? Sie sagen, sein Blut komme auf uns und auf unsere Kinder, also auf die nachfolgende Generation. Also was ist das Problem? Sie sagen, okay, jetzt haben wir diese ganze Schuld auf uns geladen, wir schieben es weiter. Und so bleibt Sünde, bleibt Schuld immer existent. Die Bibel, die kennt ein paar schöne Bilder darüber, wie sich Schuld auflöst, also wie Vergebung stattfindet. Einmal heißt es, dass Gott unsere Schuld versenkt im tiefsten Meer, wo sie niemand mehr raufholen kann. Niemand ist bisher an den tiefsten Punkt der Erde tatsächlich als Mensch getaucht, ist zu tief. Man kann da nichts hochholen. Oder ein anderes Bild ist, dass die Schuld sich auflöst wie der Nebel, der Morgenleben vor der Sonne. Das erleben wir vielleicht jetzt so in den nächsten Tagen wieder. Im Herbst ist es ja meistens so, wenn morgens dann der Nebel da ist, dann kommt die Sonne raus und dann verschwindet innerhalb von einer halben Stunde ein Tal voller Nebel und es wird sonniger Tag. Die Frage ist, wie gehen wir mit Schuld um? Wie gehen wir mit Vergebung um? Wie sprechen wir das an? Und ob das jetzt in Indien ist oder hier bei uns oder im Iran, überall haben die Menschen mit diesem Problem der Schuld, der Sünde zu kämpfen und suchen nach einer Lösung. Und wir kennen diese Lösung. Ich habe euch einfach mal ein paar Bilder mitgebracht. Die letzten Jahre, die 10 Jahre, die wir jetzt in Indien unterwegs sind, eigentlich sind es 12, aber wir konnten jetzt 2 Jahre nicht dort sein, waren davon geprägt, Menschen zu befähigen, ihren Leuten, weil es geht immer besser von der eigenen Kultur zur eigenen Kultur, oder man muss selbst dem Inder ein Inder werden, das versucht man dann hier so durch so Kleidungsstücke. Aber das ist im Endeffekt so dieser Kniff, ne? Man muss irgendwie so in diese Kultur eintauchen, die so gut verstehen, dass man den Leuten das gut erklären kann. Und am Anfang ist es immer besser, wenn die Leute das selbst machen. Man ist dann Türöffner, aber dann der Paul oder Sam oder John dann das Wort ergreifen und den Leuten dann nach dieser geöffneten Tür erklären, in ihre Kultur hinein, was es bedeutet, Jesus in ihr Leben aufzunehmen, dann ist es immer noch mal wirkungsvoller, als wenn wir Deutschen das machen. Wir haben immer den Aha-Effekt auf unserer Seite, aber den Tiefgang, den kriegen wir nicht so hin, weil wir die Kultur nicht so kennen. Und jetzt diese Reise war eher ein Rückblick zu halten, um sich mal zusammenzusetzen und zu überlegen, was ist passiert und wie können wir die Zukunft gemeinsam gestalten. Also was ist möglich, was ist vielleicht anders möglich. Und ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, wo wir jetzt in den letzten 7 Jahren unsere 2 Homebases eigentlich hatten. Also da, wo alles so gestartet ist. Matthias, kannst du mal zeigen? Ich habe euch mal von Google Maps ein Bild mitgebracht. Das ist auf der rechten Seite, seht ihr oben dieses kleine Dreieck, so ein Ascheplatz, so eine freie Fläche. Und das ist unser Fußballplatz, wo wir überwiegend zu Hause sind. Das Esperin Garden heißt dieser Stadtteil. Und dieses Esperin Garden ist ganz in der Nähe von den Wohnhäusern, wo die ganzen Bollywood-Stars und Sportgrößen wohnen. Drück mal eins weiter. Ja, hier seht ihr die ganzen größeren Häuser mit den Bäumen dabei. Also da ist viel Platz von einem Gebäude zum nächsten. Das ist so die reiche Ecke. Geh nochmal eins zurück. Seht ihr unten links auf der Seite. Und jetzt schauen wir mal eins weiter. Dann kommen wir nämlich in die Nähe von unserem Fußballplatz. Da sieht man auf der rechten Seite die Community, nennt man das, also das Dorf. Also da, wo die armen Leute sich ansiedeln. Und wir machen das immer so, wir spielen und bieten Training an auf dem Fußballplatz, den ihr da seht. Und dann finden die Gottesdienste und die Kleingruppen in dem Dorf statt, wo die ganz kleinen Vierecke da auf der rechten Seite sind. Genau, ich nehme euch mal ein bisschen mit ins Dorf, damit ihr seht, wie das auf dem Fußballplatz so aussieht. Geh mal eins drauf. Ja, das ist jetzt nochmal ein Google-Bild, also wenn man jetzt da auf Google kann man sich die Bilder anschauen, ist ziemlich interessant. Und das ist quasi jetzt der Eingang von unserem Fußballfeld. Und wenn ihr hinten seht, dann seht ihr schon Sam und John sogar bei Google trainieren. Im Hintergrund sieht man auf dem Feld ein paar Leute, die Fußball spielen. Genau. Um das aber nochmal ein bisschen plastischer zu machen, gehen wir nochmal ein Bild weiter. Genau. Das ist zum Beispiel jetzt innerhalb von diesem Fußballfeld, da kommen dann immer Jungs und Mädels hin zum Trainieren in 2 Altersgruppen und dann zeigen wir denen, wie Fußball geht und versuchen dann immer kleine Impulse zu geben, so eine Minute lang, um denen zu erklären, was das Evangelium bedeutet. Links ist so ein ganz kleinwüchsiger Junge, den haben wir ein bisschen ins Herz geschlossen, mit dem waren wir viel unterwegs, ganz schlauer Typ, hat uns dann öfters mal geholfen. Genau, machen wir eins weiter. Hier ist Talita, das ist dann, wenn man am Ende vom Training setzen sich dann alle zusammen und dann wird nochmal kurz und etwas großer zusammengefasst, was wir an den einzelnen Stationen eigentlich den Kindern beigebracht haben, fußballerisch, aber auch was den Glauben betrifft. Genau, Talita war mittendrin dabei, die hat sich schon mit ein paar Mädels angefreundet, die da Fußball spielen. Genau, und das Besondere an diesem Ort ist zum Beispiel, man muss immer die Leute, die Gäste, die da sind, muss man besonders ehren. Also man kriegt dann irgendwie so einen Schal umgehängt oder so einen kleinen Pokal oder sowas zur Begrüßung. Und was hier jetzt an diesem Ort ganz besonders ist, ist, dass zum Beispiel ein Autofahrer, bedeutet Autos sind diese ganz kleinen gelben Dreiräder, die wurden, normalerweise nimmt man dann den Bürgermeister oder den Professor oder den Lehrer oder sowas, der kommt dann und er darf das dann machen. Und John und Sam haben halt gesagt, okay, nee, bei uns machen das andere, bei uns machen das die ganz gewöhnlichen Leute. Zum Beispiel war ein Kioskbesitzer, der ihnen immer die Getränke fürs Training umsonst gibt, der durfte dann für den Felix diese Ehrung vornehmen. Oder für mich wurde dieser Taxifahrer ausgewählt, also einer aus der untersten Kaste, der halt einfach nur Taxi fährt, aber die Kinder teilweise dann zum Spiel oder zum Gottesdienst fährt umsonst, der wurde dann quasi herausgerufen, um mir dann diese Ehre zu erweisen. Also ganz besonders, weil das normalerweise anders wäre. Genau, das ist jetzt die Evangeli und Talita, die haben sich da kennengelernt und angefreundet und haben dann so viel Zeit miteinander verbracht. Genau, klicken wir noch eins weiter. Das ist die Jungsmannschaft, die dann mit uns trainiert hat. Die spielen auch in der Liga. Dann gibt es noch ein Bild vom Platz selbst. Drücken wir noch eins weiter. Ah, da ist nochmal die Evangeli und Talita, die zwei. Und das sind die Mädels. Es fehlen noch ein paar, aber die spielen auch sehr erfolgreich. Das ist so ein Blick auf den Platz, was wir da gemacht haben. Jetzt schauen wir mal ins Dorf rein, weil einen Tag war es so, dass wir halt einen Preis brauchten. Dann haben wir gesagt, okay, wir holen Getränke. Und das sind die zwei Trainer hier, Sam auf der rechten Seite und John auf der linken Seite. Und die unterstützen wir als SRS seit jetzt 7 Jahren. Und die haben dort an dem Platz, wo wir waren, angefangen, diese sportmissionarische Arbeit zu machen. Und jetzt haben wir Rückblick gehalten und haben gesagt, Sam, John, ne, ihr seid bei SRS irgendwie angestellt, die beiden kriegen beide 250 Euro im Monat. Was habt ihr denn erreicht? Und dann haben die einfach mal so erzählt, so ganz demütig, was dort passiert ist. Also in dem Dorf leben 300 Familien. Und als sie da angefangen haben, war das Dorf halt, baut sich halt rund um so einen Hindu-Tempel auf. Und alle waren natürlich Hindus und gingen in den Tempel und haben da die Anbetungszeiten verbracht, haben versucht, ihr Karma aufzupolieren. Und dann haben wir gefragt, wie viele sind denn jetzt noch Hindus? Hat sich da irgendwie was entwickelt? Und er sagte, ja, es gibt jetzt 298 christliche Familien dort und nur 2 Familien, die noch nicht gläubig sind. Das heißt, die Frage ist jetzt beim Hindu-Priester, ob er den Tempel dort noch aufrecht erhält oder ob er nicht sagt, das macht ja keinen Sinn mehr, wenn hier 298 Familien sind, die an Jesus glauben und nur 2 Familien da sind, die überhaupt noch in den Tempel gehen. Also tatsächlich ist er jetzt gerade daran zu überlegen, ob der Tempel dort überhaupt noch betrieben wird oder nicht. Also das ist das, was die beiden Jungs durch diese Fußballarbeit innerhalb von 7 Jahren geschafft haben, also ein komplettes Dorf rumzudrehen geistlich. Und wir gehen mal in das Dorf rein, gucken uns mal, wie das da so aussieht. Genau, das ist eine Straße und von der einen Straße gehen so ganz kleine Gässchen rechts und links. Gibt es natürlich keine Autos, die fahren alle mit einem Roller oder mit einem Mofa oder mit dem Fahrrad da rum oder gehen zu Fuß. Und ja, wir sind einfach von der einen Stelle bis zur anderen Stelle gegangen, weil das Haus von der Evangeli war ganz am Ende hinten links. Und Evangeli wollte halt der Talita ihr Haus zeigen, ihre Familie zeigen, dann sind wir von ganz vorne bis ganz hinten durchgelaufen. Und auf diesen vielleicht 300 Metern gab es natürlich ganz viele spannende Dinge zu entdecken. Zum Beispiel war so eine Thermokiste, wie man das vom Pizza-Ausfahren kennt, und da waren halt lauter kleine Fische drin. Und die wurden halt dann da verkauft. Und das Spannende war aber, dass alle Katzen aus dem Dorf, also wirklich alle, Hunderte, waren um dieses Fahrrad rum. Die Talita guckte sich das an und sagte so, na, wo kommen die Katzen alle her? Aber die wussten halt genau Bescheid, jetzt gibt es vielleicht was, jetzt fällt was ab. Und ja, alle Katzen waren halt da. Talita ist dann noch weiter durchgelaufen und dann kam sie halt eben bei Evangeli zu Hause an und musste feststellen, dass das Haus dort halt ganz anders ist als bei uns, ne? Es war halt eine Lehmhütte, die war 3x3 Meter ungefähr groß, kein Licht, kein elektrisches Licht, kein Wasser. Papa lag noch auf dem Boden, weil er noch, wir waren ja morgens um 8 Uhr, und weil er halt die ganze Nacht Taxi gefahren ist. Mama hat uns dann noch zum Kaffee eingeladen, haben wir dann aber abgelehnt, weil wir wieder weiter mussten. Aber für Talita war das einfach so ein prägendes Erlebnis zu sehen, okay, kein eigenes Zimmer, Familie war ungefähr so groß wie unsere. Alle arrangieren sich, aber sie leben halt in dem Dorf zusammen. Und wenn jetzt ein Kind mal 2 Stunden nicht zu Hause ist, dann ist es kein Problem, weil es in der Dorfgemeinschaft halt einfach aufgefangen ist. Dann ist es halt bei Mama 4, Mama 5, Mama 6 irgendwo in der Nebengasse. Genau. Und dann kamen wir raus aus dem Haus und dann gab es direkt natürlich hier großes Hallo, weil ein deutsches Mädel, blonde Haare, halt im Dorf war. Und dann kamen direkt ein paar Mädels noch zusammen. Und das waren dann auch die, die dann Fußball gespielt haben, von der Fußballmannschaft da. Ja, und dann gab es so das erste Kennenlernen, erste Hallo sagen. Genau, für Dalida war das cool, einfach da so herzlich aufgenommen worden zu sein. Und wenn man jetzt dieses Haus anschaut, dieses Pinke, das ist gleichzeitig das Gastgeberhaus von der Gemeinde, die dort gegründet wurde. Erstmal mit den Jugendlichen und den Kindern, die zum Sport kommen, ist immer abends, jeden zweiten Abend ist ein kleiner Gottesdienst und der findet dann oben auf dem Dach statt. Wenn es dunkel ist, dann haben die oben eine Lampe an und dann treffen sich alle dort und gibt es eine kleine Andacht. Da habe ich auch mal ein paar Fotos mitgebracht. Genau, so sieht das dann aus, Treppe hoch, so stelle ich mir das vor, ne? Irgendwie, wenn die vier Freunde Jesus, den Gelähmten zu Jesus runtergebracht haben, dann Treppe hoch, aufklopfen, runterlassen. Genau. Und da waren dann oben die Jungs aus dem Fußball, einige Familien waren halt auch mit dabei. Und dann haben wir da einfach immer auf den Abend eine schöne Zeit gehabt. Ja, so sieht das dann aus, wenn man dann halt mit den Kindern betet. Das sind ganz hingegebene Christen schon im jungen Alter. Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis, warum da so viel bewegt, weil sich da so viel bewegt, weil einfach das Gebet dort so eine große Rolle spielt. Die haben halt keine andere Option, als zu beten. Und da wird für alles, für das Große und für das Kleine, für das Alltägliche und das Besondere, wird dort gebetet. Genau, das war so das Erstaunliche, wo wir gesagt haben, okay, wenn wir jetzt Jahr für Jahr da sind, dann sind wir immer nur kurz da. Und jetzt haben wir einfach mal erlebt, was ist in den ganzen Jahren, wo wir dort sind, eigentlich entstanden, was ist da an Veränderungen passiert. Weil Gott halt einfach irgendwie unsere Präsenz, aber auch die Treue von John und Sam vor Ort gebraucht. Ich nehme euch noch mit in unser Patenkinderheim. Das ist eine bisschen längere Reise. Das Kinderheim liegt nämlich außerhalb von Chennai. Matthias, drück mal. Da oben seht ihr diesen roten Punkt. Das ist immer der Ort, wo wir untergebracht sind. Also das ist quasi auch St. Gita Charitable Trust. Das ist quasi so die Geschäftsstelle, da wo wir dann unsere Unterkunft haben. Und unten der Punkt, also außerhalb von Chennai, mehr im Süden, da ist das Kinderheim an sich. Und da haben wir uns dann am Freitag auf die Reise begeben, sind dort hingefahren und haben da die Kinder besucht. Also Nagamani, Tulasi und Arumugam haben schon auf uns gewartet. Genau. Und drück mal eins weiter. Das ist jetzt nochmal von Google das Kinderheim von oben. Ja. Also ihr seht unten die Hauptstraße, dann kommt man dann an und auf der linken Seite ist das Kinderheim mit den Unterkünften. Da hat man einfach diese zwei Halbrunde. Auf der rechten Seite ist der Trakt für die Jungs und auf der linken Seite der Trakt für die Mädels. Vorne an der Straße direkt sind so die Verwaltungsgebäude und hinten ist nochmal so ein Versammlungsraum für verschiedene Feste oder wo dann Weihnachten gefeiert wird und sowas. Genau. So sieht es bei Google aus, gibt keine Bilder von innen, was auch gut so ist. Und gehen wir mal eins bitte zurück. Mal eins zurück. Bei dem Foto seht ihr jetzt, wie Christenverfolgung in Indien abläuft. Bis vor 2 Jahren war es noch so, dass dieser ganze Bereich, also rechts seht ihr ja so ein größeres Gebäude und ein kleineres davor und auf der anderen Seite dann halt das eigentliche Kinderheim. Und Paul und Grace, die haben mit Hilfe von Sponsoren das ganze Gelände gekauft. Also haben dafür Geld ausgegeben, um das ganze Gelände, was ihr da mit den Bäumen so eingerahmt seht, zu kaufen. Und heute, letzte Woche waren wir verwundert, dass, gehen wir eins weiter. Eins weiter? Nee, das andere, was du eben hattest. Nochmal eins vor. Genau, das. Jetzt seht ihr da hinten lauter Trümmer liegen. Könnt ihr das erkennen? Ich habe jetzt kein Foto direkt davon machen können, aber ich habe eins gesucht, wo man das im Hintergrund sieht. Da liegen Trümmer rum. Warum liegen da Trümmer rum? Warum wurde das Haus kaputt gemacht, dieses neue Gebäude? Weil der Staat oder der Distrikt dort Anspruch erhoben hat auf das Land. Die haben halt gesagt, okay, wir brauchen das Land für irgendwas und wir nehmen euch das wieder weg. Jetzt war die Frage, okay, ist es denn in keinen Grundbüchern irgendwie eingetragen? Weil das Geld ist ja ungefähr $30.000 ist geflossen dafür, dieses Land. Da war immer der Fußballplatz und der Volleyballfeld und die ganzen Sportspieleinrichtungen. Aber der Distriktleitung hat es nicht gefallen, was dort halt gemacht wurde. Und die haben halt einfach entschieden, okay, wir nehmen das Land wieder in Anspruch. Und dann stellte man fest, dass die Papiere, die an Paul und Grace gegeben wurden, Fälschungen waren und dass in den eigentlichen Büchern nichts davon steht, dass halt die das Geld dafür ausgegeben haben, um das halt zu erwerben. Und das ist jetzt so spannend, weil ich habe dann Paul gefragt, wie sieht das denn aus, wie fühlst du dich dabei? Dann sagt er, der Herz gegeben, der Herz genommen, gepriesen sei der Name des Herrn, ne? Hiob 1, Vers 21, leben die halt dort. Weil er sagte, jetzt dagegen zu streiten und mit diesen ganzen Richtern und sowas und mit den ganzen Verantwortlichen in Verhandlungen zu gehen, macht keinen Sinn, weil das Risiko, dass du den Rest auch noch verlierst, ist halt viel größer. Jetzt haben die gesagt, jetzt in 25 Jahren kannst du wieder Anspruch auf dieses Land erheben und da wieder einen neuen Verkaufsvertrag anstreben. Aber so geht halt Christenverfolgung jetzt mal so unter der Hand. Also da wird Christen werden einfach enteignet, wird einfach gesagt, das Land gehört dir nicht mehr. Das Geld wurde aber eingesteckt. Dann wird gesagt, dass da was Neues drauf gebaut wird und es passiert 3-4 Jahre überhaupt gar nichts. Und vieles, was man sich aufgebaut hat und was, wo man rein investiert hat, liegt dann halt in Trümmern. Genau, das sind so Christenverfolgung ganz praktisch, wie die Minderheiten dort auch verfolgt werden. Dann gehen wir noch ein Bild weiter. Jetzt springen wir mal so ins Kinderheim. Die Kinder sind immer noch glücklich und happy, haben sich gefreut, Talita zu treffen. Die hat dann noch so Armbänder gemacht und Lesezeichen gemacht für jeden und für jedes Mädel. Hat die dann verteilt, war große Aufregung. Hat dann erstmal, die kam mit offenen Haaren. Und die erste Aktion, die halt dann lief, war erstmal Haare flechten, das geht so nicht. Da wurden erstmal die Haare schön gemacht. Und ja, und dann wurde sie gefragt, ob sie nicht direkt mitspielen will, weil die waren gerade am Verstecken spielen, also 70 Kinder irgendwo in dem Gebäude. Innerhalb von einer halben Minute mussten alle versteckt sein. Das war so, das ist immer das große Highlight, zusammen Verstecken zu spielen dort. Ja, Talita war dann so mittendrin. Genau. Vielleicht noch ein Update von unseren Kids zum Schluss. Die Nagamani, die ist die zweite von rechts. Drück mal drauf, da müsste jetzt ein Pfeil kommen. Genau. Die ist jetzt 20 Jahre alt geworden vor ein paar Wochen und die verlässt jetzt das Kinderheim in naher Zukunft. Also was wird jetzt da gemacht? Die suchen jetzt eine Unterkunft in Chennai selbst, möglichst in der Nähe von einem Arbeitsplatz. Jetzt verständigen sich zum Beispiel die Fußballtrainer mit den Leitern vom Kinderheim, ob es nicht da eine Möglichkeit gibt der Verheiratung. Da sprechen dann die Mamas und Papas quasi miteinander. Ja, das ist jetzt so der nächste Weg für Nagamani. Die Tulasi, die müsste auch schräg davor stehen. Die ist jetzt nicht so super getroffen. Ich weiß nicht, habe ich da auch Pfeile drauf gemacht, Matthias? Wahrscheinlich nicht, ne? Habe ich? Ah, okay. Ja, 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 genau. Das ist ja Nagamani, genau. Ja, ja. Aber könnt ihr mal gucken. Arumugam ist irgendwo auf der linken Seite bei den Jungs. Aber die sind alle noch jünger und das dauert jetzt noch ein bisschen, bis die aus dem Kinderheim halt rauswachsen. Genau. Habe ich noch ein Bild dabei? Oder war es das? Ah, ja, ja, genau. Und wenn ihr halt schaut, gibt es halt immer auch noch diese Verbindung, habe ich auch schon mal erzählt, diese Witwen, Versorgung, die hat auch noch stattgefunden, dann hat Talita auch mitgeholfen, war aber nicht so lange da, ist dann wieder mit zu den Kindern gegangen, weil es bei den älteren Herrschaften doch manchmal ein bisschen wild zugeht, sage ich mal so. Die sind wie wir, wenn dann ein hübsches kleines Mädel da ist und das ist besonders, dann wird schon mal so Backen kneifen und sowas, ist da genauso an der Tagesordnung wie in Deutschland. Genau. Und dann sind die Fingernägel ein bisschen länger, die Hände sind ein bisschen ungepflegter. Wenn dann jemand zum Beispiel ein blindes Auge hat, ist halt nicht so, dass es dann durch eine Sonnenbrille verdeckt wird, sondern ist halt dann ganz offensichtlich, dass da was nicht so ganz funktioniert. Behinderungen sind halt da auch an der Tagesordnung, Zahnpflege. Und wenn man das dann alles so zusammennimmt, dann ist das schon mal schnell dann eine Herausforderung für so ein kleines Mädel. Und die ist dann einfach schnell zu den Kindern wieder los, rübergerannt, Verstecken spielen. Genau. Also so sieht das dann aus, wenn 600 Witwen dann einmal im Monat dort ankommen und versorgt werden mit 3 Kilo Reis und 1 Kilo Zucker. Ja, also ihr könnt gerne weiter dafür beten. Die Entwicklungen in den Communities da an verschiedenen Orten ist super, wie sich das geistlich so entwickelt. Aber natürlich, je mehr Wachstum da auf der einen Seite ist, desto mehr Druck von der Regierung ist natürlich auch. Und die Christen dort sind immer wieder unter Beobachtung, wie man das auch jetzt hier sieht. Und man versucht, die irgendwie einzuschränken, indem man ihnen irgendwas wegnimmt, das Land einfach einkassiert. Obwohl halt Gutes da getan wird. Und leider ist es so, wie im Petrusbrief ja auch steht, dass da wird das Böse wird gut genannt und das Gute wird böse genannt, um halt eben dann die Christen zu diskreditieren. Genau. Aber das Ziel ist einfach, den Leuten zu erklären, Vergebung von Schuld funktioniert nur, indem man sie Jesus gibt. Dann löst sich Schuld auf und dann kann man auch ganz bereit sein, Schuld auf sich zu nehmen, weil man weiß, wo man mit dieser Schuld hingehen kann. Und das ermöglicht dann auch wieder die Ehrlichkeit anderen gegenüber. Und diese Ehrlichkeit ist im Endeffekt ein großer Faktor, um Licht zu sein dort in der Welt. Jo. Das war so ein kurzer Überblick für euch, kleines Update. Wir geben da ja auch immer wieder Geld hin und entweder über SRS oder direkte Spende an St. Gita, die wir einmal im Jahr tätigen. Von daher habt ihr jetzt mal ein kleines Update nochmal, was dort alles so passiert.
Alex, gelingt es denn den Christen, von denen du eben berichtet hast, untereinander in den Gemeinden dieses Kastendenken zu überwinden oder bleibt das ein selbstverständlicher Bestandteil ihrer Kultur?
Nee, da gibt es das nicht mehr.
Also Sie erkennen das als falsch und ja. Können es überwinden auch.
Genau, die schaffen das sehr gut. Ja. Das ist im Endeffekt, wenn man so, damals in Rom war das ja auch so, weil es dann plötzlich ein Sklave genauso anerkannt war wie einer der leitenden Persönlichkeiten. Ja. Genau, und das ist das, was im Endeffekt da den großen Unterschied macht.
Ein Onesimus ist ein Bruder im Herrn.
Schön. Genau, ja. Und das ist schon einfach schön zu sehen. Also wenn die im Gottesdienst zusammenkommen, unterstützen sie auch sich auch gegenseitig. Und das ist halt auch das Spannende, weil sonst im Kastensystem würde man sagen, der reich ist, behält sein Geld. Der würde nie auf die Idee kommen, jemanden aus der unteren Kaste zu unterstützen. Aber im christlichen Bereich fängt es dann an, dass der reich ist, Geld abgibt an den, der arm ist.